Johannes 10, 11 heißt es, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Das hat Jesus für uns getan. Lieber Bruder Wötzel, lieber Daniel, ich bitte dich, dich mal kurz vorzustellen und dann deine Predigt.
Es ist richtig schön, bei euch zu sein. Das muss ich hier jetzt erstmal sagen. Es freut mich, dass ich hier euch ein bisschen kennenlernen darf. Und damit ihr auch ein bisschen mich kennenlernen könnt, will ich ganz kurz noch was zu meiner Person sagen. Mein Name habt ihr ja schon gehört. Ich heiße Daniel Wötzel mit Nachnamen. Gebürtig komme ich aus den neuen Bundesländern, aus Karl-Marx-Stadt, heißt jetzt Chemnitz. Steht auch bei mir so auf dem Personalausweis, kleiner lustiger Randfakt bei mir. Und ich bin aber im Großraum Magdeburg groß geworden und habe dann 2014, muss das gewesen sein, in Marburg studiert, an der Evangelischen Hochschule in Tabor. Und da habe ich dann 2018 meinen Bachelor absolviert und habe dann danach 2 Jahre lang in einer Landeskirche gearbeitet und war da für die Jugend tätig. Und seit letztem Jahr bin ich in Hanau Pastor, zusammen mit dem Michael Fischer. Und ich bin frisch verheiratet, vielleicht kennt der ein oder andere Lea Runeus. Wir haben uns am 31.07. das Jawort gegeben und wir genießen es gerade zusammen, einfach auch dieses Zusammenleben gestalten zu dürfen. Soweit erstmal von mir. Und wir steigen auch gleich rein. Was ich gerade gemacht habe, ich habe mich vorgestellt. Und das macht man eigentlich so, wenn man sich irgendwie auch nicht kennt, man stellt sich vor. Und wenn wir die Bibel aufschlagen, ist das genau das, was Gott auch macht. Vom ersten Buch, von der ersten Seite an stellt sich Gott vor. Gott stellt sich vor als der Schöpfer von all dem, was uns umgibt. Und Gott stellt sich dem Mose vor in dem brennenden Dornbusch mit den Worten, ich bin, der ich bin. Und über diese ganze Geschichte im Alten Testament merken wir, wie Gott sich immer mehr vorstellt. Ja, wir können lesen, wie Gott sich vorstellt und sagt, ich bin der Arzt, der sich um deine Wunden kümmert. Ich bin der Tröster, ich bin der Heilige Israels, ich bin der Retter. Und immer mehr, je mehr Seiten vergehen, umso mehr stellt sich Gott vor. Und dieses Vorstellen findet im Endeffekt diesen Höhepunkt im Neuen Testament. Denn auf einmal werden es nicht mehr Worte sein, so wie er sich vorstellt, sondern auf einmal kommt sein Wort in diese Welt und es stellt sich vor in Jesus Christus, unserem Herrn und Retter. Und ich finde das so spannend, dass im Endeffekt in diesem Johannesevangelium diese 7 Ich-Bin-Worte nochmal ganz besonders einen Akzent setzen, wer Gott ist und wie er sich auch vorstellt. Wir haben eins gehört und ich weiß nicht, kennt ihr die 7 Ich-Bin-Worte? Bestimmt, ne? Ich habe euch die mal mitgebracht. Das erste Ich-Bin-Wort steht in Johannes 6. So, ich darf das nicht vergessen, weiterzuklicken. Und da sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Jesus ist gerade am See Genezareth unterwegs. Kurz vorher war die Speisung der 5000, also wo diese 5000 Menschen plus Anhang satt geworden sind von ein paar Broten und von ein paar Fischen. Und Jesus sagt diesen Satz einen Tag später, weil die Leute ihn suchen. Die Leute, die das damals erlebt haben, den Tag davor, diese Speisung der 5000, die merken, hey, da ist irgendwie an dieser Person, an diesem Menschen Jesus, da ist mehr dran, als wir es irgendwie auch sehen können. Und Jesus sagt, ihr kommt nicht, weil ihr dieses Wunder erlebt habt, sondern ihr kommt, weil ihr gemerkt habt, dass hier was anders ist. Und ich finde das Spannende, was Jesus hier macht, er setzt sich in Beziehung. Das heißt, Gottes Sohn setzt sich in Beziehung zu den Menschen und er sagt, hey, ich sehe, was ihr braucht. Ich sehe eure Not, ich sehe, dass ihr Essen braucht, aber ich sehe noch viel, viel tiefer. Was Jesus hier sagt ist, ich möchte nicht nur Lebensmittel sein, sondern ich möchte euer Lebensmittelpunkt sein. Ich möchte der sein, der ja im Endeffekt euch erfüllt, der euch das gibt, was tief in eurer Seele verankert ist, was tief in eurer Seele irgendwie Durst hat, was da Hunger hat. Und Jesus sagt, ich bin dieser Lebensmittelpunkt. Später sagt er dann noch, dass all diejenigen im Endeffekt von seinem Fleisch essen müssen. Und das hat dann wieder dazu geführt, dass sich da Leute abgewandt haben. Und so war das immer. Wenn Jesus sich vorgestellt hat, gab es immer wieder Menschen, die das abgelehnt haben. Und bei dem zweiten Ich-Bin-Wort ist es nicht anders. Jesus spricht ein anderes Mal zu den Leuten und dort sagt er, ich bin das Licht der Welt. Und wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das finden wir ein Kapitel später in Johannes 7. Der Kontext von dieser ganzen Geschichte ist, dass Jesus gerade auf seiner ersten Jerusalem-Reise ist. Die Brüder wollen ihn eigentlich dazu nötigen, dass er nach Jerusalem reist und er sagt zu seinen Brüdern, hey, es ist jetzt noch nicht meine Zeit. Und die Brüder gehen vor und Jesus geht versteckt nach. Und was die Juden gerade feiern, ist das Laubhüttenfest. Und was die Juden richtig können, das ist Party machen. Ja, und die haben dieses Fest eine Woche lang gefeiert. Und dieses Laubhüttenfest dient dazu, dass das Volk daran erinnert wird, an dem Exodus. Die wohnen in diesen 7 Tagen nicht in ihrer Wohnung, sondern sie bauen sich Hütten aus Palmzweigen oder aus Laubbäumen. Und sie übernachten entweder in ihrem Garten oder auf ihren Gebäuden. Und das Spannende ist, dass in der Nacht immer wieder Folgendes passiert. Und zwar leuchten überall Leuchter, sodass diese ganze Stadt illuminiert ist. Und dieser Tempel, dieser Vorhof, der ganz oben liegt, da sind riesengroße Leuchter, die diese ganze Stadt hell machen. Und Jesus guckt sich das ein paar Tage lang an. Und wir können in der Bibel lesen, dass er in der Mitte des Festes es nicht aushält und anfängt, an diesem Tempel zu predigen. Er sagt hier im Endeffekt, ich bin das einzig wahre Licht. Jerusalem ist da ganz oben und wenn du das damals gesehen hättest, dieses Fest, dann wäre das wirklich, ja, das hätte ich einfach auch angezogen. Und Jesus sagt, ich bin dieses Licht und ich sehe aber auch, dass ihr als Menschen eigentlich verloren seid. Dass ihr umherirrt in der Finsternis, aber ich will euch dieses eine geben. Und wieder passiert hier Folgendes, er setzt sich in Beziehung. Der Gott, der sich im Alten Testament vorgestellt hat, setzt sich hier in Beziehung zu seinem eigenen Volk und sagt, hey, ich bin ein Gott der Gemeinschaft. Das zweite Ich-Bin-Wort ist im Endeffekt ein Doppelwort. Das finden wir beides im 10. Kapitel. Und hier spricht Jesus von sich, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Und Jesus setzt sich hier erneut, wie bei den anderen, in Beziehung zu den Leuten. Und was es im Endeffekt sagt, ist, hey, ich will euch Schutz und Versorgung geben. Ich will eigentlich euer Tröster sein. Ich will derjenige sein, der für euch streitet, weil ihr wissen dürft, dass in meinen Armen im Endeffekt ihr Schutz haben dürft, egal wie die Welt auch draußen aussieht. Und bei dem zweiten Wort von diesem Doppelwort, das hatten wir eben gerade schon gehört, sagt Jesus Folgendes. Ich bin der gute Hirte. Und ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Und das ist das einzige Ich-Bin-Wort, wo Jesus sich nicht in Beziehung setzt, sondern wo er ganz bewusst den Fokus darauf legt, was er bereit ist zu geben. Wir erfahren hier, dass er dieser gute Hirte ist und dass er alles gibt, im Endeffekt für sein Volk und für seine Schafe. Und es ist spannend an der ganzen Geschichte, dass dieses Ich-Bin-Wort in der Mitte von diesem ganzen Evangelium steht. Es ist das Zentrum von den 7 Ich-Bin-Worten, aber es ist auch das Zentrum von dem gesamten Johannesevangelium. Und deswegen hat dieses Ich-Bin-Wort eine ganz besondere Bedeutung. Es wird besonders nochmal hervorgehoben und hat eine ganz besondere Rolle. Und das werden wir gleich auch nochmal sehen. Nach diesem Ich-Bin-Wort stellt sich Jesus das erste Mal vor und sagt, ich und der Vater sind eins. Und im Endeffekt ist das so die Geschichte, wo ja schon fast diese Passionszeit losgeht. Jesus flieht daraufhin aus dem jüdischen Raum, aber was er hört, ist, dass sein Freund Lazarus krank wird. Und er entscheidet sich, zu diesem Freund hinzugehen, der eigentlich schon gestorben ist. Und dort spricht er zu Martha das folgende Ich-Bin-Wort. Jesus spricht da zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Und er fragt Martha, glaubst du das? Und hier können wir das sehen. Jesus setzt sich direkt in diese Beziehung mit Martha und er fragt Martha, hey Martha, du hast mich erlebt, wir haben jahrelang zusammen gegessen. Du warst in meinem Gefolge, du hast gehört, was ich gesagt habe. Und glaubst du gerade das, was ich dir hier erzähle? Dass ich wirklich diese Auferstehung bin, dass da mehr dran ist in meiner Person, als vielleicht es andere Leute sagen. Und viele Religionen suchen irgendwie danach, suchen einen Sinn in diesem Leben, suchen auch irgendwie, dass es nach dem Tod weitergeht. Und da ist eine Sehnsucht ganz tief in den Menschen in uns verankert, aber dieser Mantel des Todes ist auf all dem gedeckt. Und Jesus ist dieser Einzige, der diesen Mantel durchschritten hat und der gesagt hat, hey, da gibt es mehr. Da gibt es eine Hoffnung, die über all dem Grau dieser Welt liegt. Eine Hoffnung, die hinter all dem Schmerz dieser Welt liegt. Und er sagt, hey, das bin ich in meiner Person. Gott stellt sich vor und sagt, ich bin die lebendige Hoffnung. Das nächste Ich-Bin-Wort und das vorletzte steht in Johannes 14. Und da sagt Jesus, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits, ihr habt ihn bereits gesehen. Und wir sind hier mitten in den Abschiedsreden. Für mich ist das 14. Kapitel vom Johannesevangelium eines der schönsten Kapitel überhaupt. Was Jesus hier seinen Jüngern mitgibt, das ist einfach atemberaubend. Wir sind gerade nach dem letzten Abendmahl, also die Passionszeit steht gerade mitten bevor. Und Jesus nimmt sich nochmal Zeit für seine Leute, um zu erklären, um zu zeigen, wer er ist. Judas hat schon den Tisch verlassen und Jesus nimmt sich Zeit und stellt sich seinen Jüngern nochmal in einer Art und Weise vor, wie sie es vielleicht gar nicht gekannt haben. Und er sagt Folgendes zu ihnen, er sagt, in mir, in all dem, was ich getan habe, in all dem, was ich auch gemacht habe, könnt ihr eins sehen. Und das ist, wie der Vater sich in mir verherrlicht. Auf einmal wird es persönlich. Für die Juden damals war das so, Gott war ganz weit weg. Gott war in diesem Heiligtum und Gott war der, den man irgendwie nicht erreichen konnte. Es gab einen Tag, das Yom Kippur, das Fest der Freude, wo der hohe Priester, nachdem er sich gereinigt hat, in dieses Allerheiligste gehen konnte, um diese Bundeslade zu besprengen. Und ansonsten war da eine riesengroße Kluft zwischen dem Volk Israel und zwischen dem Gott. Und was Jesus hier gerade macht, ist sagt, hey, es wird persönlich. Du kannst dem Gott aus dem Alten Testament, der sich vorgestellt hat, auf einmal von Angesicht zu Angesicht in mir begegnen. Und das ist ein absolutes Novum. Und das ist für die Juden damals Gotteslästerung. Weshalb er nachher auch gekreuzigt wurde. Das letzte Ich-Bin-Wort steht nachher im Kapitel 15, wo er dann auch zu seinen Jüngern spricht. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Und wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Und ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist das letzte Ich-Bin-Wort, was er seinen Jüngern mitgibt, wo ganz klar daraus hervorgeht, dass Jesus der Ursprung von allem ist. Gott stellt sich am Anfang vor und sagt, ich bin der Grund allen Seins. Jesus am Ende stellt sich vor und sagt, ich bin der, aus dem alles heraus entstanden ist. Und wir haben uns jetzt diese Ich-Bin-Worte angeschaut, aber worum es mir heute kurz gehen soll, ist diese Bewegung, die da drin steckt. Und wir schauen uns gleich nochmal diese 7 Ich-Bin-Worte an. Bei dem ersten sagt Jesus, wer zu mir kommt, der wird nie mehr hungrig sein. Bei dem zweiten sagt er, wer mir nachfolgt, der wird dann nicht mehr wandeln in dieser Finsternis. In dem dritten sagt er, wenn jemand durch mich eintritt, wird er auch Weide finden. Und das Zentrum von diesem Ganzen bildet, wie gesagt, diese Aussage, wo Jesus sagt, ich bin der gute Hirte und ich bin bereit, mein Leben zu lassen. Und das ist der Kern von diesem Ganzen. Und von diesem Kern geht Folgendes aus, wo Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben. Und weiter können wir lesen, wo Jesus sagt, wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, dann werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und der Schluss von dem Ganzen ist, wenn jemand in mir bleibt. Und ich habe euch das mal mitgebracht, diese Bewegung, und ich finde das eigentlich ganz spannend. Es ist kommen, nachfolgen, eintreten und dann finden wir dieses Zentrum. Und diese ersten drei Bewegungen, das sind aktive Schritte. Aktive Schritte, die im Endeffekt zu diesem Zentrum, zu diesem Jesus halt hinführen, der dieses Zentrum von unserem Leben ist, der sagt, hey, in dieser Mitte von all dem steht eigentlich, was ich für dich getan habe. In der Mitte von unserem Leben steht, dass Jesus als dieser gute Hirte an dieses Kreuz gegangen ist und sich hat anschlagen lassen dort für unsere Sünden. Und von dort aus entsteht etwas Neues, etwas anderes, etwas Passives. Es entsteht Glaube, Erkenntnis und nachher im Endeffekt dieser Wunsch, dort zu bleiben, nämlich in diesem Zentrum. Und ich finde das ganz spannend. Wir wollen uns diese ersten vier Bewegungen mal anschauen, beziehungsweise die ersten drei und dieses Zentrum anschauen. Wisst ihr, was Jesus zu dem reichen Jüngling sagt, als der kommt und fragt, was muss ich tun, Meister, damit ich ewiges Leben habe? Genau. Er sagt, komm und folge mir nach. Das ist diese Grundbewegung, die es gibt. Jesus sagt zu diesem reichen Jüngling, wenn du ewig leben willst, dann komm zu mir und in dem nächsten Schritt folge mir nach. Wir können das lesen, wo Jesus immer wieder seinen Jüngern auch begegnet. Dort kommt er zuerst in ihr Leben. Und sie erleben ihn, sie erfahren ihn. Auf ganz unterschiedliche Art und Weise, aber womit alles anfängt, ist dieses Ankommen. Und damit beginnt im Endeffekt diese Reise, beginnt der Glaubensweg, beginnt der Weg, den wir eigentlich auch schon angefangen haben. Und der Ziel von diesem Ganzen, das haben wir eben gerade gesehen, ist nachher dieses Bleiben. Und diese erste Bewegung, das finde ich so das Schöne, weil Gott uns in Jesus Christus ein Angebot macht. Er sagt, hey, ich möchte eigentlich in dein Leben kommen. Und die Frage ist, wie entscheiden wir uns? Und dabei ist Nachfolge, diese Beziehung zu Jesus, nicht irgendwas Exklusives, was nur ein paar wenige haben können. Wir haben das heute schon gehört in der Jahreslosung. Ja, das ist kurz nach dem ersten Ich Bin-Wort, wo Jesus sagt, jeder, der zu mir kommt, der darf hier Heimat finden. Es wird keinen geben, den ich ausstoße. Und Jesus sagt hier nicht, hey, wenn du zu mir kommst, dann musst du zuerst das tun und du musst eigentlich erst besser werden und jenes oder solches, sondern er sagt, du darfst kommen, so wie du bist. Und das ist eine Sache, die ist einzigartig. Jesus sagt zuallererst, du darfst sein. Und was Jesus macht, ist, er bereitet es vor, diesen Raum. Er hat so eine unglaubliche tiefe Sehnsucht nach jedem einzelnen Menschen, dass er ganz tief ins Herz schaut. Und er sagt, hey, in diesem ersten Wort sagt er, hey, ich will dein Brot des Lebens sein. Ich sehe, womit du dein Leben voll machst. Ich sehe, wo du probierst einfach dieses Leben, was du hast, voll zu machen mit all den Dingen. Aber ich sehe auch, dass das dir alles wie Wasser zwischen den Händen zerrinnt. Und Jesus sagt, hey, ich bin der Einzige, der dir Erfüllung geben kann. Lässt du es zu, dass ich in dein Leben komme? Und wir dürfen ja an diesem Ort auftanken. Wir dürfen Gott und Jesus kennenlernen, so wie diese Jünger am Anfang Jesus kennenlernen konnten, obwohl sie noch gar nicht richtig wussten, wer er war. Und dafür müssen wir, wie gesagt, nichts tun. Und irgendwann kommt dann dieser Punkt, wo Jesus uns fragt, bist du bereit, mir nachzufolgen? Und Nachfolge hat seinen Preis. Nachfolge ist herausfordernd. Aber zuallererst die Nachfolge, Jesus kennenzulernen. Ich sehe Leute hier, wo ich ganz genau weiß, dass sie verheiratet sind. Und ich weiß, dass viele Jahre ihr einander gefolgt seid. Durch die Höhen und durch die Tiefen im Leben, die es gibt. Und was ist passiert? Ich glaube, ihr habt euch immer besser und immer intensiver kennengelernt. Und das ist, worum es in Nachfolge geht. Zuallererst geht es in Nachfolge, um diesen Gott kennenzulernen. Geht es darum, dass wir in dieser Nachfolge erkennen, wofür Gottes Herz auch schlägt? Geht es darum, dass wir erkennen, wie er uns sieht und auch wie er diese Welt sieht? Und diese Nachfolge bringt uns Stück für Stück näher an sein Herz und weg von dieser Welt, weg von unserem Egoismus, weg von dieser Ich-Zentriertheit. Und Gott ist derjenige, der uns immer wieder fragt, willst du mir nachfolgen? Das ist die Grundfrage in der ganzen Bibel. Jesus fragt sein Volk, Gott fragt sein Volk, willst du, dass ich dein Gott bin? Und das Volk lehnt immer wieder Gott ab. Und trotzdem ist dieser Gott da und fragt jedes Mal neu, willst du mir nachfolgen? Und dann kommen wir zu diesem Punkt, wenn wir ihm nachfolgen und ihn immer mehr und mehr kennengelernt haben. Dann kommen wir zu diesem Punkt, wo wir in den Raum eintreten können, in diesen Schutzraum, den er uns geben möchte. Gott fragt uns, willst du eintreten in meine Gnade und vor allen anderen willst du Teil von meinem Volk sein? Jesus bezieht hier dieses Gleichnis auf die Schafe und er fragt im Endeffekt uns, willst du eintreten in meine Familie? Und das musst du dir mal vorstellen, der Gott des Himmels und des Universums, der fragt dich, ob du Teil von seiner Familie sein willst. Gott möchte dein Vater in deinem Leben sein. Und im Endeffekt fragt er hier, willst du mein Kind sein? Du hast es erlebt, wir sind vielleicht ein paar Tage, Wochen, Monate, Jahre zusammen unterwegs gewesen. Willst du mein Kind sein und vertraust du mir so? Und dann kommen wir zu diesem Zentrum, wo auf einmal sich das alles klar ausbreitet, wo wir erkennen dürfen, dass an diesem Kreuz, was hier hinter mir hängt, Gottes Liebe erkenntlich wird. Dass da dieser Jesus in diese Welt kam, der es nicht ausgehalten hat vor Sehnsucht und das nicht für einen Raub gehalten hat, Gott gleich zu sein, sondern gesagt hat, hey, jeder Einzelne, wie er hier sitzt, du bist es mir wert, dass ich in diese Welt komme und dass ich mein Leben dafür lasse. Du musst dir das überlegen, dass Gott gesagt hat, mein Leben, mein Sohn, das Größte, was es gibt in dieser Welt, gebe ich dafür, weil ich dich wesentlich mehr wert achte. Was macht das mit uns? Ich merke immer wieder, dass es schnell passiert, dass dieses Kreuz einfach dieses Geschehen ist. Was macht es wirklich mit uns, dass wir dieses Zentrum, diesen guten Hirten immer wieder vor Augen haben? Lässt es uns kalt? Oder ergreift es das uns, zu sehen, wie Gottes Herz im Endeffekt dort aufhört zu schlagen? Nur, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben können. Und im Endeffekt ist das Zentrum, wo Gott dich fragt, hey, willst du diesen Bund eingehen, den ich eigentlich mit dir schließen will? Diesen Bund fürs Leben. Und das Schöne ist, dass aus diesem Zentrum heraus Folgendes entsteht. Aus diesem Zentrum kann der Glaube und diese Erkenntnis entstehen, was Gott bereit war für uns zu tun. Und es mündet im Endeffekt darin, dass wir bleiben wollen. Und Glaube in Jesus, das wächst. Jemandem zu vertrauen, das ist ein Wachstumsprozess. Und da kann ich anfangen zu glauben, auch wenn es manchmal schwer ist, dass Jesus meine Schuld getragen hat. Da kann ich glauben, dass ich wirklich sein darf vor diesem Gott, so wie ich bin. Weil er mich so angenommen hat. Und da darf ich glauben, dass er von Anfang an mich geliebt hat. Und da darf ich glauben, dass er mich auch geliebt hat, als wir noch Feinde waren, dass es eine Hoffnung gibt, die weitergeht. Und der Glaube ist wie so eine kleine Pflanze. Du kannst dir das vorstellen, wenn du eine Palme in einem Gewächshaus einpflanzt und die wächst hoch und du stellst sie nach 10, 15, 20 Jahren raus und probierst die einzupflanzen, sonst kommt der erste Sturm, die wird abbrechen. Glaube will sich erproben im Leben, Glaube will sich erproben, auf allen noch in den schwierigen Zeiten. Dort, wo die Stürme des Lebens kommen. Und was wir dann erkennen dürfen, ist, dass Jesus da ist. dass Jesus in all den Wirren, in all den Tiefen da ist, weil er es versprochen hat. Er hat gesagt, ich bin die Grundlage des Lebens, ich bin das neue Fundament, auf das wir unser Leben aufbauen können. Und dort darf ich erkennen, wie sehr er mich liebt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber je mehr ich das erkenne und je mehr ich das verstehe, dass es im Endeffekt keine einzelne Sekunde in meinem Leben gab, wo ich alleine war, kann ich euch sagen, umso mehr möchte ich eigentlich bei diesem Gott bleiben. Und das ist das Ziel von uns als Christen, dass wir bei diesem Schöpfer bleiben, der sich hier vorstellt. Das ist das, womit die Offenbarung nachher schließt, wo Jesus selbst spricht, dass er am Ende alle Tränen abwischen wird. Und es wird kein Leid mehr sein, es wird kein Geschrei mehr sein. Und dann kommt der schöne Satz, wo der, der auf dem Thron sitzt, spricht, siehe, ich mache alles neu. Und Gott wohnt mitten unter ihnen. Das Ziel unseres Lebens, jetzt hier, ist bei ihm zu sein. Es das aufzunehmen, wie er uns sieht, es das einfach da zu sein in seinen liebenden Augen und immer wieder auch zu fragen, Herr, wo sollen wir dir nachfolgen? Wo willst du uns rausführen? Wo willst du vielleicht auch uns herausfordern? Es gibt keinen schöneren Ort, als da zu bleiben. In diesen liebenden Armen, die ans Kreuz geschlagen wurden für uns. Ich weiß nicht, wie es dir in deiner Beziehung gerade zu Gott und zu Jesus geht. Ich weiß nicht, an welchem Punkt du stehst. Aber ich will dich fragen, wie geht es dir gerade damit? Kannst du es aushalten? Kannst du bleiben bei Jesus? Oder läufst du weg? Ich kann dir nur sagen, dass dort in diesen Armen das Größte für dich zu finden ist, was es gibt in deinem Leben. Und das ist Annahme. Das ist bedingungslose Liebe, so wie es die Welt nicht kennt. Und es ist eine Hoffnung, die trägt über alle Wirren hinaus, selbst über den Tod hinaus. Und das ist die beste Botschaft, die wir dieser Welt geben können. Weil was hier gerade passiert ist, dass unsere Welt immer kaltherziger wird. Wir einen riesengroßen Bruch haben in der Gesellschaft. Und Jesus kam und hat gesagt, ich bin da, um diesen Bruch ein für alle Mal zu schließen. Amen.